Crisis? What Crisis? 9. Staffel. Konstruktiv in die Zukunft. Folge 4. Risikoaffin oder risikoavers? Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis What Crisis. Und wir sind in der letzten Folge so raus, haben nochmal festgestellt, oh, was braucht es denn, um Wissen, um Erfahrungen wirklich sinnvoll umzusetzen und wie gehen wir mit Risiko um? Und jetzt haben wir auf dem Part, wir können jetzt risikoaffin sein oder wir können risikoavers sein. Was hilft uns wann weiter? Und wie können wir das Ganze wirklich konstruktiv und kreativ für den Zukunftsprozess nutzen? Ich gebe doch jetzt mal an Uwe, weil Uwe hatte ja auch beim letzten Mal hier schon einige Teile gemacht. Was braucht es überhaupt, dass ein Unternehmen wachsen kann oder damit es sich entwickeln kann? Und Risikovermeidung war ja so ein Part bei dir auch, ne?
Ich glaube, ja, einmal Risikovermeidung, aber auch die Risikoaffinität. Ja, einfach zu sagen, wenn wir, und das ist wieder nichts Neues, ich habe ja immer diese These, in der menschlichen Entwicklung, also vieles von dem, was wir heute erleben, das erleben wir ja nicht das erste Mal in der menschlichen Entwicklung, sondern das ist ein Prozess, vielleicht geht da immer schneller, vielleicht treibt er manchmal auch andere Blüten, aber letztendlich würden wir, wenn wir nicht risikoaffin wären, wären wir immer noch nicht vom Baum runtergeklettert, aber wir sind vom Baum runtergeklettert. Obwohl wir nicht die schnellsten waren und die kräftigsten und die größten Zähne hatten, wir sind runtergeklettert. Was das Gleiche machen Unternehmen ja jeden Tag. Und wir haben gerade hier in unserer Region ja eine kleingliedrige Unternehmensstruktur, gerade so kleine und mittelständische Unternehmen, Handwerksunternehmen, landwirtschaftliche Betriebe, inhabergeführte Hotels, die haben eine ungeheuer hohe Risikoaffinität, weil sie müssen jeden Tag ins Risiko gehen mit ihrem Unternehmen, sonst würden sie gar nicht überleben. Also ist es eine unabdingbare Voraussetzung, dass die Verantwortlichen im Unternehmen, jetzt sei dahingestellt, wer sind die verantwortlich? Wer übernimmt alles Verantwortung? Wer trägt Verantwortung im Unternehmen? Das können wir ja nachher nochmal diskutieren. Und wer ist an dieser Last, das Risiko zu tragen, auch noch beteiligt oder erdrückt es den anderen. Und letztendlich ist ja dieser Begriff Risiko sehr häufig nicht belegt mit dem Begriff, du hast den schon ein paar Mal benutzt, mit dem Begriff Sicherheit. Ich möchte eine bestimmte Sicherheit erreichen, sondern es ist bei Risiko immer eine Verlustgefahr dabei. Wie hoch ist denn eigentlich diese Gefahr, nicht zu gewinnen?
Ja. Ich wollte gerade sagen, es ist haben wir im Leben überhaupt, also es sind ja auch so die Diskussionen auch, die ja immer wieder geführt werden über das Thema der Sicherheit und so weiter. So sagen ja dann auch immer alle, ja, es gibt ja sowieso keine hundertprozentige Sicherheit. Spielt uns unser Sicherheitsbedürfnis da manchmal auch einen Streich, was das Thema Risiken angeht? Wobei Sicherheit ist ja sehr, das kann ja Sicherheit fürs Leben sein, Sicherheit für Besitzstände, Sicherheit für meine Lebenssituation, was da auch immer ist, Gesundheitsabsicherung. Darum haben wir ja auch sehr viele Versicherungen, mit denen wir, die wir abschließen können, um ja eigentlich nicht das Risiko abzuschließen, sondern nur das Risiko des Folgeschädens, weil das Risiko als solches hat ja auch dann wieder eine Wahrscheinlichkeit, mit der es eintreten könnte.
Also ich
Wie
glaube,
kriegen wir es in den Griff?
ja, ich glaube,
Also wie ist die Balance, die wir da hinkriegen? Aber brauche ich.
dass die Erkenntnis, das, was du jetzt schon gesagt hast, ne, diese Absicherung, diese Sicherheit, die wir haben. Wir leben ja auf einem ungeheuren hohen Niveau an Sicherheit. Uns geht es ja traumhaft gut. Und das schon sehr, 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 sehr lange. Und wir können das Ganze, glaube ich jedenfalls, nicht ausreichend wertschätzen.
Wir lassen es sacken.
Die Diskrepanz zwischen unserer eigentlichen Situation
Wir lassen
und
das
dem
sacken,
nicht
jetzt, was du
wahrnehmen unserer
gesagt hast.
eigenen, der realistischen Wahrnehmung unserer Situation und der Risikobereitschaft auch mal etwas Neues zu wagen, die ist relativ groß. Und das ist das, was uns im Augenblick hemmt, uns auch genügend weiterzuentwickeln. Deshalb verlieren wir gerade so viel Vorsprung.
Ich mache mal wieder einen Aufschlag rein. Ich hole mal was ganz Altes aus dem Köcher, wenn es um Risiken geht. Ich nehme mal eine SWOT, also eine Stärken, Schwächen, Opportunities, Betrachtung. Und daraus gab es ja immer so zwei Grundgedanken, die man benutzen kann, wo die Risiken dran stecken. Also einmal Stärken und Risiken gemeinsam in einen Topf zu schmeißen, nämlich zu sagen, hey, was können wir gut? Und wo können wir unsere Stärken
Heißt aber
einsetzen,
auch,
um die
dass ich irgendwo an einem
unkalkulierbaren Risiken
Punkt
oder
sagen
Bedrohungen
muss,
einfach
okay, mehr
ja
jetzt noch
zusichern.
zusätzliche Informationen
Und da
dazu
glaube ich,
zu
sind wir
sammeln,
jetzt ja schon
einzupacken, weil das ist ja
hingekommen
auch
und haben
dann oft
gesagt,
mal
du
so ein
brauchst
Thema,
halt so
dass
ein
man
Mindset
in so einer
und eine
Starrhaltung
Haltung oder eine Denkweise,
verweilt,
die auf
weil man
Wachstum
glaubt,
ausgerichtet
es sind
ist.
noch nicht genügend
Also so
Informationen, es ist noch nicht
Grundsatz von,
genügend analysiert
ich kann
worden, es
eigentlich
ist noch
alles
nicht alles
lernen, was ich
abgedeckt
will. Und
worden.
wenn ich nicht
Also
mehr
auch
selber
da
lernen
ist es ja
kann,
wieder
dann
dieses
lerne ich
die
mit Hilfe von
Lernbereitschaft,
anderen.
wann.
Ja, das wäre
Wo
so ein
muss
Teil.
es genug
Die zweite
sein,
Sache aus der SWOT
bevor
wäre
ich
dann
mich dann
immer
auf
zu
Gott
sagen,
wieder
ja,
verschanze?
gefährlich wird es bei Schwächen
Das
und
wäre dann schon wieder
Risiken.
ja eine Schwäche, ein
Und da
Defizit.
war ja
Gibt es einen Unterschied zwischen
eindeutig
Schwäche
in der
und
SWOT
Defizit
früher
an
immer
der
zu sagen,
Stelle,
okay,
in dem Teil zu
es gibt
sagen,
zwei Möglichkeiten,
was
geh
fehlt
einfach
mir
nicht dahin,
noch
wo das Risiko
und
ist,
wann ist es
wenn
dann
du da
wirklich
schwach
genug?
bist, wenn du keine Antworten hast. Das wiederum wäre ja eine Strategie, die heute vielleicht nicht mehr so funktioniert, weil es so diffus ist, wo diese Risiken sind. Was ich aber immer noch machen kann, ist, an den Schwächen zu arbeiten. Also wenn ich sage, es gibt grundsätzliche Schwächen und jetzt drehe ich mein Growth Mindset einfach wieder um. Wenn ich sehr fixed bin, also wenn ich extrem starr in meinen ganzen Strukturen bin, dann ist das eine eindeutige Schwäche für die heutige Zeit und dann arbeite ich daran, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was das Risiko ist, was da auf mich zurollt. Und ich finde, das ist was Schönes, wo man aus einem uralten Modell Handlung für heute aufmachen kann. Und das wäre ist so einfach umzusetzen für ein Unternehmen, indem man sich das mal. Ja.
Und ja, und noch was anderes, was mir in Unternehmen auch immer wieder aufgefallen ist, ob ich damals noch im Angestelltenverhältnis war oder heute auch, da wird analysiert, da wird so ein Zustandsbericht dargestellt.
Ich glaube,
ist dann
es
aber
ist,
endgültig eine Entscheidung getroffen,
das,
was gegangen wird und so weiter, kann
also
manchmal ein halbes Jahr vergangen oder dreiviertel Jahr vergangen
sich
sein,
alle
weil noch alle möglichen Reichsbedenkenträger noch ihre Zustimmung
also,
geben mussten.
Nehmen wir mal an,
oder
ich könnte
marschieren
ausreichend
so,
Wissen
und
Informationen
ja auch dieser Irrtum,
sammeln.
Dass das, was ich damals analysiert
ja
habe, so ein stabiler Zustand
ich
wäre,
davon aus,
der
ist
dann,
massiv komplex.
Bis sich dann meine Entscheidung endlich getroffen hat, immer noch darauf funktioniert.
Und
dann wundern sich ja manchmal,
konträre
ja,
Dinge
aber wir sind ja trotzdem gescheitert, obwohl wir so viel Arbeit davor hereingesteckt haben.
Lassen sich gar nicht auflösen. Also lassen sich nicht bewerten. In so oder so. Ambiguität ja. ist da das große Thema. Dann würde das massiv dadurch beeinflusst werden, selbst wenn ich das sammle, durch den schönsten Fehler, den wir in unserem Gehirn haben, nämlich den der binären Verzerrung. Wir versuchen permanent Komplexität zu reduzieren. Das heißt, unser Gehirn ist bestrebt, nach der Schwarz-Weiß-Lösung zu suchen. Und sucht sich einfach auf, das ist eine super Idee, so ist das Komplexe leichter zu reduzieren, so kann ich es handhaben und dann kann ich daraus eben, für mich kann ich überleben, habe ich keinen Stress. Dass dann da die Rakete explodiert, ist vielleicht das Problem danach. Ja, vielleicht auch nicht.
Und jetzt, du hast es ja gesagt, die Ambivalenz und die Komplexität dieser beiden Dinge. Und jetzt hast du deinen Ratschlag gesagt, geh nicht dahin, wo das Risiko ist. Aber wenn ich Komplexität und Ambivalenz nehme, dann kann es ja sein, dass das größte Risiko da besteht, dass ich da stehen bleibe, wo ich gerade bin. Also die Verstetigung unseres Status quo ist gar nicht möglich. Ja, ich muss etwas tun. Und das kann nicht durch jemanden Dritten für mich entschieden werden. Gerade als Unternehmer, ein kleines mittelständisches Unternehmen, muss ich diese Entscheidung treffen für ein Invest, für ein. Das muss ich tun.
Aber deswegen lass mich diesen Fehler dann nochmal einmal klar machen. Also was reduziert der Mensch eigentlich in seinem Gehirn? Er reduziert auf zwei Komponenten. Nummer eins ist, er versucht
und unser Risiko ist Wankelmütigkeit.
Also er sucht sich
oder
in der Kategorie,
zerleben.
Was ist davon
oder
klar.
Manfred sagt, wir beschaffen jetzt nochmal bis
bei
ins
den
Detail alle bis 120%
das
Informationen.
Ist kognitive Geschlossenheit, das heißt, man versucht
kein
das, was wir da klar zu ziehen,
ich habe vor einigen Tagen einen Bericht gelesen über die Entwicklung des gemeinsamen
Problem.
Kampfhubschraubers der Bundesrepublik
genau
Deutschland,
diese zwei Mechanismen
Frankreichs, also der
behindern uns. In der Anpassbarkeit.
Die Entwicklung
jeden
ist
Tag.
Angetreten worden vor
jeden
40
Tag.
Jahren. Da wurden
der
die
Schluss
ersten
daraus
Konzepte
ist halt,
für diesen Hubschrauber.
Dummerweise,
vor 40
ich
Jahren.
Muss immer jeden Tag
und heute,
genau diese
jetzt,
zwei Impulse.
In der Jetztzeit fliegt dieses Ding, das vor 40 Jahren konzipiert wurde, für einen völlig anderen Markt. Das Schöne ist, dieses Produkt war noch nicht in einem Kriegseinsatz. Und ich weiß gar nicht, ob es das Richtige ist. Also die Vorausschau, ob dieses Teil, das 40 Jahre gebraucht hat, überhaupt anwendungsfähig ist, der Beweis liegt noch nicht vor. Das wissen wir noch nicht. Aber er hat eine Unmenge an Ressourcen verbraucht und vielleicht auch verbrannt. Ja. Deshalb, ich glaube, wir müssen unseren Entscheidungen aberwitzig schneller werden und diese Risikoaffinität vom Baum runterzusteigen.
Den Rahmen kann man jetzt ja wieder rund machen, weil was du gerade gemacht hast, wäre ja dann in der SWOT genau das, was rausgekommen wäre. Unser größtes Risiko ist, sich nicht zu bewegen und nicht dahin zu gehen, wo das Risiko
ja,
ist.
Ja, ist aber noch nicht.
Zu und unsere größte Schwäche ist, dass wir das nicht wollen.
Ja, das eine ist ja der Weg der Entscheidung und dann die Frage eben der Umsetzung. Also das ist ja auch oftmals noch so ein Thema. Wenn ich jetzt sage, ich habe analysiert, jetzt habe ich Zeit verstreichen lassen, jetzt kommt endlich eine Entscheidung auf den Stand, der schon längst wahrscheinlich überholt ist.
Ja.
Und dann brauche ich noch die Umsetzung, weil bis eventuell Ressourcen da sind. Wir kennen das ja heute bei allen möglichen Großbaustellen und Großprojekten, die da sind, die ja, wo du immer denkst, okay, bei den Chinesen, gut, die machen weniger Genehmigungsverfahren, die schaffen es innerhalb davon 18 Monaten oder knapp 2 Jahren, einen Großflughafen auf die Beine zu stellen und umzusetzen und in Betrieb zu nehmen, da ist bei uns noch nicht einmal die erste Antragsreihe endgültig gesichtet worden. Also
ja, ich glaube schon, es ist noch nicht zu früh, diese Risikoaffinität abzuschließen, weil ich brauche jetzt für diesen Prozess, der jetzt ja noch viel, viel schneller wird und der Entscheidungen braucht, immer wieder.
Ja, genau, das ist eigentlich ein super Schlusswort, was du da jetzt gemacht hast.
Selbstwertgefühl, sowas alles braucht, aber
immer kürzer ausnahmsweise.
Und dann kann er nicht die Entscheider, die früher das in der Einzelperson gemacht haben, der Monarch stand am Gipfel, an der Spitze seines Unternehmens, sondern jetzt brauche ich dafür möglicherweise das Know-how von mehr Leuten im Unternehmen. Und weil die Entscheidung so ungeheuer schnell gehen muss. Dann muss auch jemand bereit sein, nicht nur einfach zu sagen, ja, das machen wir, das Risiko hast ja du, wir schicken dir dann die entsprechenden Pakete ins Gefängnis. Nee, ich bin bereit, Verantwortung für das ja auch zu nehmen. Und die Frage ist, wer ist in unserer Lebenssituation heute unter Gefahr seines Status quo, seines Wohlstandes, so ein Risiko einzugehen? Wenige. Immer weniger. Wir hatten diese Beispiele ja schon öfter.
Ich würde euch noch einen Couleur-Gedanken nochmal dazu nehmen. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass wir...
Dass wir
über viele solcher inhaltlichen Sachen
wir brauchen dann
lieber
mehr,
streiten
die
als debattieren.
Beteiligt sind. Wir kommen aber dann ja wieder in das nächste Dilemma letztendlich rein. Also wenn ich, da gibt es ja diese schönen Knotengrafiken, also wenn ich 4 Beteiligte habe, wenn ich 6 Beteiligte habe, wenn ich so und so, wie viele Entscheidungspunkte gibt es? Und letztendlich kommt man bei raus, also mehr als 7 Leute sollten nie irgendwo bei einer Sache zusammensetzen, weil sonst wird es absolut uferlos, weil es exponentiell die Entscheidungsknotenpunkte, dass man wirklich auf einen gemeinsamen Nenner käme und vorwärts käme.
Wenn wir das so haben, ne? Wenn wir sagen, wir beschränken die Anzahl der Beteiligten an diesem Prozess und du sagst jetzt eine imaginäre Zahl, vielleicht ist sie auch belegt oder hat vielleicht seinen Erfahrungswert, mehr als 7 sollten es nicht sein. Wir haben ja genügend Themen, an denen wir zu arbeiten haben. Das heißt, ich muss halt einfach hingehen. Und das machen wir in einem Coaching, was wir bei Ingvar Coaching sehr häufig, dass ich dort also Gruppen habe, die sich um ein bestimmtes Teilthema kümmern, aber die andere Gruppe kriegt dann das Ergebnis, diese Arbeitsergebnisse dieser Gruppe einfach püriert vorgesetzt. Und jetzt gehen wir hin und müssen etwas entwickeln, das wieder das leidige Thema hat, Vertrauen. Und ich zerrede nicht. Also wir haben ja eine Mentalität in unserer Gesellschaft entwickelt, solange wir noch in der Diskussion sind und wir zerreden etwas, wir zerdiskutieren etwas, bis es gar nicht mehr notwendig ist, überhaupt eine Entscheidung zu finden, weil der Prozess hat sich selbst erledigt. Aber wir müssen ja jetzt, wenn ich denn vorne sein will bei der Entwicklung, solche Entwicklungen vorantreiben und Entscheidungen treffen. Und jetzt sagt ein Team A zum Team B, haben wir gemacht, haben wir gecheckt, und jetzt kommt das Vertrauen. Wir haben die Möglichkeiten des Status quo von gestern komplett geprüft und das müsst ihr so hinnehmen. Und jetzt könnt ihr eure Fragen stellen, aber nicht um das Thema zu zerreden, sondern um das Thema voranzubringen. Und das ist dann wieder so eine Frage. Du hast ja vorhin schon öfter mal zitiert Gerald Hüther, ne? Dass die Menschen erkennen, das ist jetzt das, was ich an Bedarf habe, und an Möglichkeiten habe, um diesen Prozess voranzubringen. Ich glaube schon, dann kriege ich auch diese kleine Gruppe von 7 oder 7 plus minus immer wieder zustande.
Ich fände nochmal spannend, dass es da, also ich würde schon unterschiedliche Strategien sehen. Ich glaube, diese Komplexität zu erzeugen, auch in größeren Gruppen, auch methodisch die dann zu reduzieren, das geht ja alles. Die Entscheidung für größere Gruppen und mehr Austausch ist immer, muss mir sofort klar sein, dass das mehr Zeit brauchen wird. Und dann kommt eben im Hammer die Ja, und das muss ich abwägen. Also das wäre für mich ein klassischer Bestandteil einer strategischen Entscheidung, ne? Also will ich das, kann ich das oder gehe ich lieber mit dem Fehler von wenigen und fange an, das zu optimieren? Und dann wäre das, was du gesagt hast, ich bekomme dann was und ich versuche es besser zu machen, statt zu zerreden. Ja, also
ja.
Ich mache den Vorgang nicht wieder auf, aber ich mache es besser. Also ich fange es an, weiterzuentwickeln auf dieser Grundlage. Was aber fairerweise dazu führen kann, dass ich auch nochmal bei Null anfange.
Das wäre aber auch doch die Variante, was ja auch gerade so mit Großgruppen wunderbar ja funktioniert. Letztendlich beteilige ich alle oder sehr viele, die aber während dieses Prozesses ja wieder in kleine Einheiten aufgegliedert sind, sodass dort im Endeffekt schlagkräftige kleine Einheiten kommen, die dann immer wieder aggregiert wieder in die Abstimmung kommen, sodass ich letztendlich diejenigen, also dann ist halt eine Entität von 7 Teilnehmern, die 7 mal 7, also 49 Leute, aber in 7 Gruppen unterwegs sind, wieder dort zusammen, sodass es dann auch wieder nur 7 Punkte zusammenkommen, die in eine Abstimmung rein müssen, weil diese 7 dann wieder als Einheit sprechen. So, also so kann ich das Ganze ja dann gestalten und habe trotzdem das Wissen, das Know-how und dieses Thema von vielen eingebunden, um es dann eben zusammenzubringen. Aber es ist eben auch ein Format, es ist eine Variante. Dafür darf man bereit sein und auch das Ganze sich dann auch moderieren und gestalten zu lassen, ne?
Klingt kompliziert und klingt sehr komplex, aber und jetzt kommt wieder dazu, die digitalen Tools, die uns in der Schnelllebigkeit unserer Zeit zur Verfügung stehen, auch in noch gar nicht so sehr lange und wahrscheinlich in Zukunft noch viel, viel schneller, die führen dazu, dass ich gerade, wenn du jetzt sagst Großgruppen, ja, dass ich dann hingehen kann und durchaus an einem Thema viele Menschen beteilige, wenn jemand jetzt in seiner Ehrlichkeit und Offenheit nicht in der Verhinderung von etwas, sondern in der Lösungsorientierung, komme ich gleich darauf, dieses Thema voranbringen will und in einem digitalen Tool mitarbeiten will und kann, dann kann er durchaus auf einer größeren Gruppe seine Sache damit einsteuern. Aber eins muss klar sein, das wird sich nie ändern, Erfolg braucht immer Klarheit. Erfolg braucht hier klare Regeln. Die klare Regel bei uns zumindest in der Beratung heißt, am Ende eines Diskussions-Loops, den wir gemacht haben, der zeitlich vorher bestimmt ist, kommt eine Entscheidung, die das Team auf der Grundlage aller ihm derzeit zur Verfügung stehenden Möglichkeiten fällt. Und dann heißt es beschlossen und verkündet. Und dann hören auch alle Bedenkenträger auf, ihre Bedenken weiter zu pflegen und ihre Wunden zu lecken, sondern alle Bedenkenträger sind verpflichtet, an dieser Geschichte mit bestem Wissen und Gewissen, und das ist die Schwierigkeit, dazu brauche ich ein Team, am Erfolg, an der Lösung mitzuarbeiten und zu beweisen, dass das, was wir da beschlossen haben, funktioniert.
Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema ein bisschen psychologische Sicherheit. Ich darf das, das und das auch so äußern. Es wird ernst genommen, es wird auf einer sachlichen Ebene gemacht und es braucht eine Moderation in dem Sinne, dass dieser Interessens- oder dieser Argumenteausgleich auch wirklich stattfinden kann und dass es eben nicht diese persönliche Angriffsebene daraus wird dann. Ne?
Und das würde ich tatsächlich nochmal so ein bisschen aufnehmen. Ich finde den Gedanken, wie wir da vom Kopf drauf gucken, also eine Meinungsverschiedenheit ist grundsätzlich produktiv. Das ist nämlich die Grundannahme dahinter. Und sie ist vergnüglich. Wenn ich das in den Kopf kriege, diese zwei Facetten davon, und ich brauche, glaube ich, beide, dann habe ich viel gewonnen.
Lässt sich nicht mit einem Schalter und per Knopfdruck machen, ist ein Prozess, aber es lässt sich in vielen Gestaltungsprozessen natürlich entwickeln, sodass eine Mannschaft, ein Team, eine Belegschaft entsprechend tickt oder der Großteil zumindest davon so. Ne? Damit wären wir ja auch schon wieder am Ende dieser Episode, so langsam und allmählich. Und dann überlegen wir uns, mit welchem Thema wir dann beim nächsten Mal weiterhin kreativ und konstruktiv in die Zukunft blicken. Ne? Bleibt uns gewogen. Ciao. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.